Herzlich willkommen zur Samstagsausgabe von Thema. In der nächsten halben Stunde wird es um die Aufarbeitung des gänzlich misslungenen internationalen Militäreinsatzes in Somalia Anfang der 90er Jahre gehen, der unter dem Namen Operation Restore Hope dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land am Horn von Afrika die Rückkehr zu einigermaßen geordneten Verhältnissen ermöglichen sollte. Warum das Unternehmen scheiterte und wohl scheitern musste, schildert Manfred Leumeier in seinem Report »Hilfe ist keine Lösung«, in dem auch ein somalischer Schriftsteller namens Noureddin Farah eine zentrale Rolle spielt.
I thought that it was a disaster. It was a disaster and the reason is because the relationship.
Ich denke, es war ein Desaster. Es war ein Desaster und eine Folge dessen, dass die Beziehungen zwischen Somali-Amerikanern und Deutschen nie zuvor funktionierten. Man kann nicht einfach Leute mit Waffen in ein Land schicken und erwarten, dass sie sich dort besser verhalten, als es für die bisherigen Beziehungen üblich ist.
Als am 9. Dezember 1992 amerikanische Marines an der Küste Somalias landeten, begann mit der Operation Restore Hope der erste Militäreinsatz, der ausschließlich humanitären Zwecken dienen sollte. Die Soldaten sollten unter dem Kommando der Vereinten Nationen freie Korridore schaffen, um den internationalen Hilfsorganisationen einen ungehinderten Zugang zur hungernden Bevölkerung in dem ostafrikanischen Bürgerkriegsland zu ermöglichen. Die Präsenz der Truppen sollte zur Errichtung einer lokalen und regionalen Verwaltung führen, sowie die Bürgerkriegsparteien zu Friedensverhandlungen zwingen. An der Seite der amerikanischen Armee wagte auch die deutsche Bundeswehr ihren ersten Einsatz außerhalb der NATO-Grenzen. Nach langen Debatten im Bundestag durften 1700 Soldaten am 21. Juli 1993 nach Belet-Uen fliegen, um Krankenhäuser zu errichten und Straßen zu bauen. Der Griff zur Waffe blieb ihnen verwehrt.
If you ask yourself the question, what does a German policeman do?
Sie müssen sich nur vorstellen, was wohl ein deutscher Polizist macht, der nachts, sagen wir um Mitternacht, einem Schwarzen begegnet, der allein unterwegs ist. Er wird ihm aus einem vielleicht auch rassistischen Vorbehalt nicht gerade wohlgesonnen sein. Wenn nun die deutsche Armee oder ein amerikanischer Offizier nach Somalia geschickt werden, werden sie in Somalia dasselbe tun, was sie hier in Deutschland mit dem Somali machen würden.
Das Eingreifen der internationalen Interventionstruppe in Somalia geriet zu einem Fiasko, das auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen eingestand. Der humanitäre Einsatz wandelte sich zuerst in ein Prestigeunternehmen und dann in einen Rachefeldzug. Als Wendepunkt gilt bereits der 5. Juni 1993, als Soldaten der Vereinten Nationen den Rundfunksender des Milizenführers General Mohammed Farah Aidid stürmen wollten, um seiner antiamerikanischen Propaganda ein Ende zu setzen. 24 UN-Soldaten kamen dabei ums Leben und die Vereinten Nationen begannen, General Aidid nach Wildwestmanier zu jagen. $25.000 setzten sie auf seinen Kopf aus. Aidid ließ im Gegenzug 18 amerikanische Soldaten töten und ihre Leichen durch Mogadischu, die Hauptstadt Somalias, schleifen. Amerikanische Schiffe im Hafen der Stadt wurden mit Granaten beschossen. US-Präsident Bill Clinton blies daraufhin zum Rückzug. Die Bundeswehr holte am 18. März 1994 die Fahne ein und eine Woche darauf folgten die 25.000 Soldaten der US-Army. Ein Jahr später hatte auch der letzte UN-Soldat Somalia verlassen. Die Intervention der Vereinten Nationen war gescheitert. Sogar die Behauptung, dass der Truppeneinsatz Tausende von Somali vor dem sicheren Hungertod bewahrte, wurde bald bestritten. Humanitäre Organisationen meinten, dass sie die Lebensmittel auch ohne derlei bewaffneten Schutz nicht mühseliger hätten verteilen können.
Die Menschen waren überrascht vom Scheitern der internationalen Hilfe. Aber das war doch keine Hilfe, was von der UN-Mission ausging.
Mogadischu. In deutschen Ohren hat der Name der somalischen Hauptstadt einen besonderen Klang. Vor nicht ganz 21 Jahren, am 18. Oktober 1977, stürmte in Mogadischu ein Sondereinsatzkommando der deutschen GSG 9, den Lufthansa-Jet Landshut. Arabische Terroristen hatten das Charterflugzeug mit deutschen Urlaubern an Bord entführt, um der Roten Armee-Fraktion in Deutschland beizustehen. Die RAF hielt damals den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer als Geisel gefangen, um ihre inhaftierten Gesinnungsgenossen freizupressen. Nach dem erfolgreichen Sturm auf die Landshut begingen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe im Gefängnis Selbstmord. Die Geiselnehmer der RAF ermordeten Hans-Martin Schleyer. Somalia liegt am Horn von Afrika und grenzt an Djibouti, Äthiopien und Kenia. Über den Golf von Aden im Norden trieb Somalia schon im 2. Jahrtausend vor Christus Handel mit den Pharaonen Ägyptens, später mit dem Römischen Reich. Weihrauch und Myrrhe, Elfenbein und Ebenholz sowie Leopardenfelle kamen aus dem Land von Punt, wie das heutige Somalia in alten Quellen heißt. Ab etwa 700 nach Christus wuchsen muslimische Stadtstaaten in Somalia, darunter auch Mogadischu, das ungefähr im 10. Jahrhundert gegründet wurde. Später herrschten Jemeniten und Ägypter in Somalia, hinterließen Portugiesen und Türken ihre Spuren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die europäischen Kolonialmächte während der Berliner Konferenz Afrika unter sich aufteilten, entstanden die Gebiete Französisch-Somaliland, Britisch-Somaliland und bald auch Italienisch-Somaliland. Französisch-Somaliland heißt seit 1977 Djibouti, während Britisch-Somaliland und Italienisch-Somaliland am 1. Juli 1960 zur Republik Somalia zusammengeschlossen und in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Nur 70% aller Somali leben aber in Somalia. Zum einen schlug die koloniale Grenzziehung somalische Siedlungsgebiete dem Nordosten Kenias zu. Zum anderen hatte Äthiopien im 19. Jahrhundert die von Somali bewohnte Region Ogaden annektiert. Die junge Republik Somalia mit heute etwa 8 Millionen überwiegend islamischen Einwohnern erhob daher sogleich territoriale Ansprüche auf Djibouti, den Ogaden und Teile des nordöstlichen Kenia. Die 5 Zacken eines weißen Sterns vor blauem Hintergrund dokumentieren auf der Fahne Somalias die Zusammengehörigkeit der auf 5 Staaten verteilten somalischen Bevölkerung. Die Vision von einem somalischen Großreich führte 1963 zu einem 4 Jahre währenden Krieg mit Kenia, der die Grenzen indes nicht verrückte. Einen weiteren Krieg zettelte Somalia 1964 mit Äthiopien an. Obwohl er nur wenige Monate dauerte, blieb die Region Ogaden aufgrund der dortigen Somali-Guerilla jahrzehntelang unruhig. Nachdem General Siad Barre 1969 die Macht in Mogadischu an sich gerissen und 1974 einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion geschlossen hatte, wagte er im Juli 1977 einen Angriffskrieg gegen Äthiopien, um die dort aufständischen somalischen Befreiungsgruppen zu unterstützen. Während des Kriegs begann sich der Diktator indes an den USA zu orientieren und er verspielte die Unterstützung der UdSSR an Äthiopien. Im März 1978 gab sich Somalia geschlagen und musste den Ogaden wieder räumen. Mit der Niederlage gegen Äthiopien verlor Siad Barre den Rückhalt in der Bevölkerung. Dennoch zog sich der bewaffnete Widerstand gegen sein Regime bis Januar 1991 hin, denn der zersplitterten Opposition gelang es lange Zeit nicht, eine gemeinsame Haltung gegenüber dem immer autokratischer auftretenden Regime einzunehmen. Nach dem Sturz Siad Barres bröckelte die Opposition erneut auseinander und begann einen selbstzerstörerischen Bürgerkrieg, in dem auch der entmachtete Diktator noch 1 Jahr lang mitmischte. Das Vermächtnis Barres war, Zerstörungen aller Orten, zerschossene Häuser, geplünderte öffentliche Gebäude, nicht funktionierende Wasser- und Stromversorgung, unbestellte Felder. Darüber hinaus ein politisches Vakuum, in dem jeder ein Stück der Beute beanspruchte. Somalia glich einem Flickenteppich, in dem diverse Oppositionsbewegungen, lokale Allianzen, Stammesfürsten oder schlichtweg marodierende Räuber herrschten. Während im einst italienischen Süden 5 größere Oppositionsgruppen rivalisierten, nahm der früher britische Norden Somalias das Ende der Herrschaft Siad Bars zum Anlass, sich für unabhängig zu erklären. Seit Mai 1991 gibt es deshalb in den Grenzen der ehemals britischen Kolonie die Republik Somaliland. Vor 3 Jahren löste sie sich mit einer eigenen Währung auch wirtschaftlich von Somalia. Dennoch wird der Republik Somaliland die Anerkennung als Staat international verweigert. Der somalische Schriftsteller Nuruddin Farah hat dem jüngsten Krieg zwischen Somalia und Äthiopien und dessen ökonomischen wie politischen Folgen eine Trilogie gewidmet. Der erste Teil dieser Romantrilogie trägt auch in der deutschen Übersetzung den Titel Maps. Schon dieses englische Wort, zu Deutsch Landkarten, spielt auf die Träume der jungen Republik Somalia an, die Grenzen eines großen, vereinten somalischen Reichs in die Landkarten zu zeichnen.
In Maps, Somalia is involved in a war of the liberation of the Ogaden.
In Maps ist Somalia in den Befreiungskrieg um den Ogaden verwickelt. Somalia, die Somali, fallen in Äthiopien ein und werden geschlagen. Sie kehren besiegt nach Somalia, nach Mogadischu zurück. Das schafft zugleich als eine Art Bumerang einen wirtschaftlichen Niedergang. Somalia verliert also nicht nur den Krieg, sondern leidet in weitaus größerem Umfang unter diesem Debakel.
Maps spielt 1977 im Ogaden und stellt den weisen jungen Asker in den Mittelpunkt. Er wächst bei einer Äthiopierin namens Misra auf, die ihn liebevoll bemuttert. Misra erzählt Asker auch von einer Überlieferung, in der das somalische Volk mit einer Frau und in der die 5 Staaten, in denen Somali leben, mit den 5 Geliebten dieser Frau verglichen werden.
Du kennst das Gedicht, in dem der Poet Somalia als eine wunderschöne Frau darstellt, die in seidene Gewänder gehüllt und von exotischen Düften umgeben ist. Und diese Frau nimmt alle Angebote an, die die Männer ihr machen. Um genau zu sein, sie lässt sich mit allen 5 Männern ein, die ihr Anträge machen. Sie geht mit ihnen, schläft mit ihnen, schenkt jedem ein Kind, das sie nach dem jeweiligen Erzeuger benennt. Und sie hat eine Reihe von Fehlgeburten.
Seine Jugend verbringt Asker dann bei Zieheltern in Mogadischu. Je älter er wird, desto deutlicher nimmt Asker wahr, dass Misra in den Augen der meisten Somali als Feindin des Landes gilt. Wie sein Vater schließt sich Asker den somalischen Rebellen in Äthiopien an, wo er Misra wieder begegnet. Sie ist in Verdacht geraten, somalische Milizen an die äthiopische Armee verraten zu haben und wird erst vergewaltigt, dann hingerichtet. Asker beschuldigt man, das bestialische Verbrechen an Misra aus später Rache angezettelt zu haben. Der Roman Maps stellt zum einen die Frage nach dem Verhältnis zwischen ethnischer und nationaler Identität. Kann sich ein Volk über Grenzen hinweg gemeinsam entwickeln? Oder endet die Zusammengehörigkeit eines Volkes an Staatsgrenzen? Zum anderen veranschaulicht Maps, wie das nationale Selbstverständnis in einer emotionalen Beziehung an Bedeutung verliert oder wie das Gewicht nationaler oder ethnischer Zugehörigkeit Gefühle füreinander ersticken kann.
Mein Volk, dein Volk, wer oder was ist das? Fragte ich. Eines Tages, sagte sie und sprach von einer fernen Zukunft, in der wir uns wieder begegnen würden, eines Tages wirst du den Unterschied begreifen. Du wirst wissen, wer meinem Volk angehört und wer zu deinem Volk gehört. Eines Tages, prophezeite sie und sprach in jene Leere einer Zukunft, in der mir wieder zu begegnen sie hoffte, eines Tages wirst du dich mit deinem Volk identifizieren und mich als jemanden einordnen, der außerhalb dieser Gemeinschaft steht. Wer weiß, du könntest mich sogar töten, um den Traum deines Volkes zu verwirklichen. Töten? Fragte ich. Ja, töten, umbringen. Im Namen deines Volkes plündern, vergewaltigen, töten. Ich sollte dich eines Tages töten können? Vielleicht, sagte sie und ging aus dem Zimmer.
Die Niederlage Somalias im Krieg gegen Äthiopien führte das Land in eine wirtschaftliche Katastrophe und machte es von Hilfe aus dem Ausland abhängig. Wegen des Bürgerkriegs kamen internationale Hilfsaktionen anfangs aber kaum voran. Überdies wurden große Mengen an Nahrungsmitteln von den verschiedenen zerstrittenen Milizen beschlagnahmt und gelangten nicht zu den Hungernden. Um wenigstens ein bisschen Hilfe leisten zu können, trafen die Hilfsorganisationen Absprachen mit den Rebellen und vereinbarten Abgaben, sodass der Krieg zu einem Geschäft und durch die teilweise umverteilten Hilfsgüter sogar verlängert wurde.
I am blaming the NGOs who've turned into a business.
Ich tadle die Nichtregierungsorganisationen, die sich zu einer Art Geschäftemacher entwickelten, die herumstreichen, um zu schauen, wo sie Nahrung loswerden können. Die Mehrheit dieser Dinge wurde in den USA gekauft und die amerikanische Regierung kauft Reis oder Weizen von den amerikanischen Farmen auf, wenn in den USA eine Überproduktion besteht.
Im August 1992 einigten sich die beiden einflussreichsten Kriegsherren, General Mohammed Farah Aidid und der Übergangspräsident Mohammed Ali Mahdi auf den Einsatz von Blauhelmsoldaten. UNOSOM II, die erweiterte Operation der Vereinten Nationen in Somalia, sollte eine möglichst ungehinderte Verteilung von Nahrungsmitteln und Medikamenten an die Zivilbevölkerung sicherstellen. Als aber auch die Blauhelme erfolglos blieben, beschlossen die Vereinten Nationen im Dezember 1992 die Entsendung der multinationalen Interventionstruppe Operation Restore Hope unter Führung der USA. Die sozialen und psychischen Folgen dieser internationalen humanitären und militärischen Hilfe beschrieb Nuruddin Farah im zweiten Teil seiner Trilogie in dem Roman Gifts, zu Deutsch Geschenke. Bedauerlicherweise fand sich für dieses Buch noch kein Verlag, um es ins Deutsche übersetzen zu lassen.
The question is, you know, is foreign aid a gift? Who is the one who's asked for it?
Die Frage lautet, ist Hilfe aus dem Ausland ein Geschenk? Wer bittet darum? Wer profitiert davon? Wenn die zwei Menschen, die ein Geschenk austauschen, der eine gibt es, der andere erhält es, nicht gleich, ebenbürtig sind, dann hat ihr spezielles Geschenk verschiedene Gesichter. Wenn amerikanische oder europäische Regierungen sagen, dass sie Afrika ein Geschenk machen wollen in Gestalt von Hilfe aus dem Ausland, dann bedeutet das, die Afrikaner sind nicht in der Position, in der sie bestimmen können, was sie erhalten. Sie sind in übertragenem Sinn hungrig und sie bekommen, was immer ihnen gegeben wird.
Alle Kapitel des Buches Gifts enden mit einem Zeitungsausschnitt, in dem es um eine von den USA oder den Vereinten Nationen organisierte Hilfslieferung an das Horn von Afrika geht. Analog beginnt jedes Kapitel damit, dass die Hauptfigur des Romans, eine Frau mit Namen Dunia, in Traumszenen stets Geschenke abwehrt.
If the people who used to be able to grow their own food,
wenn die Leute, die es gewohnt waren, selbst für ihre Nahrung zu sorgen, wenn sie beispielsweise mit noch so simplen Methoden ihren gebrochenen Reis anbauten und zwei Jahre später nach einer Hungerperiode amerikanischen Langkornreis und Weizen und Kekse erhalten, Dinge, die man sich sonst nie leisten konnte, dann untergräbt das ihre Achtung vor sich selbst, lässt sie psychologisch gesehen sinken.
Mit Dunia steht wieder eine Frau für das somalische Volk. Dunia soll als junges Mädchen an einen alten blinden Mann verkauft werden. Sie flieht nach Mogadischu und gerät an einen Journalisten, der sich jedoch als trunksüchtig entpuppt. Danach lernt Dunia den verwitweten Bosaso kennen, einen Angestellten der Vereinten Nationen, der aus den USA nach Somalia zurückgekehrt ist und lange um Dunia wirbt. Bosaso gegenüber verspürt Dunia erstmals in ihrem Leben das Gefühl von Liebe. Seit 1991, seit dem Ende der Diktatur Siad Bars, gibt es in Somalia keine stabile Staatsführung. Der immer noch andauernde Machtkampf innerhalb der Opposition lähmt unverändert die Entwicklung zu einem demokratischen Staat. Zwar hatte der oppositionelle Dachverband USC, der United Somali Congress, dem Regime Bars ein Ende gesetzt, sich aber nicht auf eine gemeinsame politische Führung nach dem Sturz der Diktatur einigen können. Mohamed Ali Mahdi, der Führer der in der USC vertretenen Somali Salvation Alliance, erklärte sich entgegen den Absprachen zum alleinigen Übergangspräsidenten und löste damit ursächlich den Bürgerkrieg aus. General Mohamed Farah Aidid, der an der Spitze der USC-Partei Somali National Alliance stand, erkannte Mahdi nicht als Präsident an und erzwang Regierungsverhandlungen, deren Ausgang er akzeptieren wollte. Als sich Aidid aber nicht in die Regierung Mahdis aufgenommen sah, brach er sein Versprechen und setzte den Bürgerkrieg fort. Farah Aidid und Ali Mahdi waren freilich nicht die einzigen Rebellenführer in Somalia. Mindestens 5 weitere Milizverbände kontrollieren mehr oder weniger große Gebiete Somalias. Doch bemisst sich der Einfluss dieser anderen Milizen an ihrem Verhältnis zu den Parteien Aidids oder Mahdis. Das despotische und selbstherrlich verblendete Auftreten Farah Aidids zog eine Spaltung der SNA, der Somali National Alliance, nach sich. Unter dem Geschäftsmann Osman Hassan Ali Atto formte sich 1995 ein neuer Flügel, der Aidid als Führer der SNA abwählte. Aidid erkannte seine Absetzung allerdings nicht an und rief sich selbst mit der Unterstützung von etwa 15 kleineren Gruppierungen zum Staatspräsidenten Somalias aus. Sein Kontrahent Osman Atto bemühte sich dagegen um eine Einigung mit Ali Mahdi, dem zweiten mächtigen Kriegsherrn in Somalia. Am 1. August 1996 kam Farah Aidid bei einem Angriff auf seine Stellungen ums Leben. Manche sprechen von einem Attentat durch Angehörige von Aidids eigenem Clan. Dennoch wurde der Weg für Ali Mahdi und Osman Atto nicht frei, denn Farah Aidids Sohn Hussein Mohammed Farah Aidid ließ sich von seinen Anhängern umgehend als Nachfolger seines Vaters zum neuen Übergangspräsidenten von Somalia vereidigen. Hussein Aidid gilt als politisch ignorant, als Hardliner ohne diplomatisches Gespür. Mit seiner Ernennung schwand die kurzzeitige Hoffnung auf Versöhnung in Somalia. Nuruddin Farah, der für seine Trilogie über afrikanische Diktaturen soeben den internationalen Newstead-Literaturpreis der Universität Oklahoma überreicht bekam, den bedeutendsten internationalen Literaturpreis der USA, beschließt mit seinem Roman Secrets, Geheimnisse, die Trilogie über den Bürgerkrieg. Der Suhrkamp Verlag Frankfurt hat sich die Übersetzungsrechte für Secrets gesichert und will das Buch voraussichtlich im Herbst 1999 veröffentlichen.
Secrets is about the collapse of Somalia.
Secrets handelt vom Zerfall Somalias, vom Ende in Anarchie. Der Roman setzt etwa 2 Wochen vor dem entscheidenden Zusammenbruch Somalias ein und ist in dieser gespannten Situation ein Rückblick auf die Geschichte. Eine der Hauptfiguren ist ein 84-jähriger Mann, der verschiedene Epochen der somalischen Geschichte miterlebt hat. Sein Enkel steht für die Gegenwart der Menschen in Somalia, die von der internationalen Hilfe profitieren sollen.
Bis heute haben sich die Rebellenführer in Somalia auf einen Frieden nicht einigen können. Hussein Aidid kündigte zwar Verhandlungen mit Ali Mahdi sowie eine nationale Versöhnungskonferenz an, doch der Termin wird schon seit Monaten immer wieder hinausgeschoben. 2 große Untergruppen verweigern ohnehin ihre Teilnahme an Friedensgesprächen und auch die Vertreter der Republik Somaliland bleiben ihnen fern, in der Hoffnung auf internationale Anerkennung der Unabhängigkeit ihres Teilstaats. Somaliland hat bereits mit dem Aufbau einer von Somalia unabhängigen Gerichtsbarkeit begonnen. Wochenlanger Regen, Überschwemmungen und eine vernichtete Ernte haben Ende 1997 wieder internationale Hilfsorganisationen in Somalia aktiv werden lassen. In unvermuteter Einmütigkeit nahmen die zerstrittenen Kriegsherren die Lebensmittel entgegen, verlangten jedoch in gewohnter Manier Zölle für die Hilfstransporte des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Allen voran General Morgan, der Schwiegersohn des früheren Diktators Siad Barre, der 1995 im Exil starb. Wie Siad Barre leitet General Morgan im Süden Somalias eine eigene Miliz und behauptet sich neben Ali Mahdi und Osman Ato als schärfster Kontrahent von Hussein Aidid.
If a head of state of any given African government who is at the helm of power.
Wenn ein afrikanischer Regierungschef sein Land nicht so weit managen kann, dass es seine Bevölkerung ernährt, dann sollte diese Regierung nicht weiter damit betraut werden, die Geschicke des Landes zu leiten. Keine ausländische Regierung sollte eine solche Regierung unterstützen. Ich kann es akzeptieren, wenn es darum geht, ein oder zwei schwierige Jahre zu überbrücken. Da könnte man sagen, okay, wir helfen euch wieder auf euren eigenen Füßen zu stehen, aber dann werden wir damit aufhören. Das ist die moralische Verantwortung der internationalen Gemeinschaft. Es ist eine moralische und politische Verantwortung, nicht einfach die Hungrigen für immer zu füttern.
Weil die westlichen Staaten Somalia kein brauchbares Rezept anzubieten haben, bekommt in dem ostafrikanischen Land nun der politische Islam seine Chance. Die Abwesenheit von Staatlichkeit in Somalia erhöht die Bedeutung der Scharia-Gerichte, die Ali Mahdi bereits 1994, Farah Aidid erst 1996 zugelassen hatte. Sie bieten ein Mindestmaß an Rechtssicherheit und seit der Einführung der Scharia sind zumindest in Mogadischu Diebstahl und Plünderungen merklich zurückgegangen. Niemand außer den Ordnungshütern der islamischen Gerichte darf Waffen tragen. Allerdings verhängen diese Gerichte bisweilen auch drakonische Strafen, wie das Abhacken von Fingern oder Händen. Der Preis dieser punktuellen Befriedung besteht jedoch darin, dass es zunehmend die islamischen Religionsführer sind, die das politische Sagen haben. Was die Republik Somaliland betrifft, so drängt sich die Frage nach der Anerkennung ihrer Unabhängigkeit auf. Obwohl es Somaliland an jeglicher internationaler Unterstützung fehlt, gelingt es den Politikern dort, trotz Armut und Isolation, auf friedliche Weise Demokratie und kulturelle Traditionen zu verbinden. In Somaliland stellten die Clans nicht zuletzt aus Abscheu über den Bürgerkrieg im Süden ihre Interessen zurück. Zwar gab es auch in Somaliland kurzzeitige Gefechte zwischen verschiedenen Verbänden, aber drei nationale Roundtable-Konferenzen stellten Frieden und eine staatliche Struktur her. Sie beruht auf der Grundlage einer 1997 vereinbarten Verfassung, die zwei parlamentarische Kammern vorsieht. In der einen Kammer sind als Zugeständnis an die traditionelle Herrschaftsform die Delegierten der Clans vertreten, während die Mitglieder der anderen Kammer auf zeitgemäße Weise gewählt werden. Zwar ist Somaliland wegen der unübersehbaren Korruption kein tadelloses Vorbild, aber wegen seiner Demokratisierung im Einklang mit der Tradition ein interessantes Beispiel für einen afrikanischen Staat, dem es auch ohne Hilfe durch die internationale Gemeinschaft gelingt, seine Angelegenheiten friedlich zu regeln.
It's also immoral for Africans to continue expecting to be given.
Auch für Afrikaner ist es unmoralisch, damit zu beginnen, Hilfe zu erwarten. Es ist unmoralisch, mit Bettelei zu beginnen, denn wenn sie betteln, dann verlieren sie ihre Selbstachtung.
Das war die Sendung Thema, heute mit einem Report von Manfred Leuemeier. Hilfe ist keine Lösung. Der Schriftsteller Noureddin Farah beleuchtet die Realitäten in Somalia. Guten Abend.